nämlich die institutionelle Förderung der Robert-Havemann-Gesellschaft in erster Linie und in zweiter Linie, dass der Begriff friedliche Revolution und alles, was damit zusammenhängt, in der Öffentlichkeit wieder sichtbar wird.
Was bezahlt ihr denn für die institutionelle Förderung der Robert-Havemann-Gesellschaft oder soll das der Bund machen?
Also zurzeit wird es ja vom Landesbeauftragten für Stiftung Aufarbeitung und sonstigen Projekten, unter anderem auch von der Bundeszentrale, finanziert. Und ja,
wir sind Bund, also nicht, dass wir das verwechseln jetzt mit.
Und ich möchte gerade in diesem Kontext erstmal meine Glückwünsche an Tom Sello aussprechen, der 25 Jahre zu spät, aber doch mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Arbeit ausgezeichnet worden ist. Und damit auch diese wichtige Arbeit der Robert-Havemann-Gesellschaft. Ich bin ansonsten ein ziemlich ruhiger Zeitgenosse, aber mich treibt es um und mich ärgert es maßlos, dass die Bundesrepublik Deutschland schon fast 2 Milliarden Euro ausgegeben hat für die Aufarbeitung der Stasi-Unterlagen, aber nur einige hunderttausend über verschiedene Einzelträger an Projekten bewilligt hat, um die Unterlagen der Verfolgten aufzuarbeiten. Und das ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Und deshalb ist mein Interesse, einen festen Ort und eine institutionelle Förderung für die Robert-Havemann-Gesellschaft zu finden. Und da es ebenso wie die Stasi-Unterlagen sich nicht um die kommunalen Unterlagen des Landes Berlin handelt, sondern um das Erbe der friedlichen Revolution und der Kräfte in der DDR, die mit diesem Regime Schluss gemacht haben und sich dagegen gewehrt haben, ist es eine Bundesaufgabe. Was anderes ist mit der Ausstellung. Die Ausstellung auf dem Alexanderplatz, da haben wir 2006, Tom Sello und ich, an meinem schwarzen Tisch gesessen und überlegt, wie wir die 20 Jahre Mauerfall 2009 vorbereiten. Und da durfte es eben nicht nur darum gehen, um die Freude über den Mauerfall, sondern wir mussten sagen, wie hat das eigentlich angefangen? Und deshalb haben wir das Themenjahr damals auch genannt, friedliche Revolution und Mauerfall. Da hat das Land Berlin fast die gesamte Finanzierung aufgebaut. Nachher gab es noch ein bisschen was vom Bund obendrauf. Aber es war im Wesentlichen eine Berliner Ausstellung. Und Berlin würde sich natürlich auch wieder einbringen in die Ausstellung auf dem Gelände in der Normannenstraße. Aber nur dann, wenn der Bund auch seinen Anteil dazu gibt. Denn das kann nicht sein, dass gerade Berlin diese großen Lasten, finanziellen Lasten, die es gern trägt, aber allein trägt, für nationale Aufgaben. Die Friedliche Revolution war keine kommunale Einrichtung, obwohl wir auch stolz sind, dass vieles davon hier in Berlin stattgefunden hat.
Herr Klemke, gehen wir mal davon aus, dass die Würdigung der Arbeit der Havemann-Gesellschaft, die ich voll und ganz teile, endlich in richtiges Licht gerückt werden muss und sie tatsächlich es auch schaffen, nicht nur die Berliner Seite, sondern auch die Bundesseite hier an den Platz zu bekommen. Was spricht denn dann zwingend dafür, dass man hier die beiden Funktionen von Aufgaben der Havemann-Gesellschaft und den Standort Lichtenberg BSTU miteinander verknüpft? Macht es dann nicht viel mehr Sinn, einen eigenen Standort zu entwickeln, sowohl für die Ausstellung als auch für die Havemann-Gesellschaft, die das Licht oder den Fokus Widerstand und Opposition in ein eigenes Licht rückt?
Das ist ein Gedanke, den man sicherlich sehr lange durchdenken muss. Und wir haben das auch in verschiedenen Runden immer wieder getan. Mein Freiheits- und Einheitsdenkmal war die Ausstellung auf dem Alexanderplatz. Das haben ja viele auch anders gesehen. Jetzt kriegen wir diese witzige Wippe dort und müssen wir damit auch leben. Aber es ist sicherlich nicht ein Ort der Demokratie und des Kampfes um die Freiheit und Einheit. Wir sind Ort für Ort, Platz für Platz durchgegangen in der Stadt und haben gesehen, wo gibt es Möglichkeiten, also finanzierbare Möglichkeiten, A für die Ausstellung, B für die Havemann-Gesellschaft. Und wir sind immer wieder in der Normannenstraße angekommen. Und dafür spricht auch eine Reihe von Dingen. Es ist der Ort der Akten und der Aufklärung. Und es darf nicht sein, dass die Stasi das letzte Wort auf diesem Gelände hat, nämlich in dem dargestellt wird, was sie gemacht hat. Denn es ist ja vorhin schon gesagt worden, die Stasi-Akten geben auch immer Auskunft über die Verfolgten. Und deshalb muss man auch beide Perspektiven zusammenführen, nämlich die, die sich in den Dokumenten und Fotos und Filmen niederschlagen, die Robert-Havemann-Gesellschaft verwaltet, und den sozusagen amtlichen Papieren der Stasi-Behörde. Und wir sind auch zu dem Ergebnis gekommen, nach unterschiedlichen Konzepten, dass wir dort eine Open-Air-Ausstellung machen sollten, weil die Besucher, die dort ohnehin hinkommen und die nicht ohne weiteres jetzt, Herr Knabe hat es ja gesagt, zu anderen Stationen noch fahren, damit konfrontiert werden sollten, dass dieser Ort von der Bürgerbewegung erobert worden ist. Es unterscheidet sich zum Beispiel von der Topografie des Terrors im NS-Bereich. Da waren es nicht die Bürger, die diesen Ort gestürmt haben, sondern da waren es die Alliierten. Und hier haben die Bürger diesen Ort für sich besetzt und haben auch letztlich nachher, es klang ja natürlich, hat Tiersatz gesagt, natürlich hat der Bundestag im Nachhinein einstimmig das Stasi-Unterlagengesetz verabschiedet. Aber es hat davor erhebliche Kämpfe gegeben.
Tom Sello, die Frage danach, wie denn die Öffentlichkeit eure Aktivitäten in den letzten mehr als zwei Jahrzehnten gewürdigt hat, haben wir jetzt schon angerissen. Ist das für euch, das Projekt Campus der Demokratie, der letzte Strohhalm? Ist es wirklich so, dass man keinen Ort in der Stadt findet, keine Öffentlichkeit für eure Anliegen?
Ja, also ich fange mal andersrum an. Mit dem Begriff Campus beschäftigen wir uns nicht, Campus für oder Campus der Demokratie. Darüber streiten wir uns auch nicht, weder untereinander noch mit anderen. Uns ist es ein zentraler Punkt, dass unser Thema und unsere Arbeit und unsere Vorschläge, die wir dazu gemacht haben, dass wir die umsetzen wollen und umsetzen können. Das, was jetzt heute hier gesagt wurde über die Havemann-Gesellschaft, das ist schön, das freut einen natürlich, es geht runter wie Öl. Das ist etwas, was wir in den letzten Jahren, da gibt es keinen Mangel daran, das kommt also immer wieder seit 2009, können wir uns nicht beklagen. Das hat aber weniger damit zu tun, wenn es denn um die Umsetzung der konkreten Sachen geht. Also, was wollen wir? In Berlin soll erkennbar ein Ereignis sein, was die Berliner, die Deutschen und nicht nur die, sondern die ganze Welt interessiert. Und das findet bisher nicht statt. Im öffentlichen Raum erfährt man kaum etwas über die friedliche Revolution. Wie nötig das ist und wie das gebraucht wird und wie man das gut umsetzen kann, das haben wir 2009 gezeigt. Das braucht man also nicht weiter begründen, da waren alle Gründe da. Es wurde von allen möglichen Seiten, es kam aus der Bevölkerung massive Unterstützung für eine Dauerausstellung aus der Politik, aus dem Land, aus dem Bund. Also von überall her kam die Zustimmung. Es kam nur eins nicht, das Geld dafür. So, und das ist der Punkt. Deshalb gibt es diese Ausstellung nicht als Dauerausstellung. Jetzt haben wir einen neuen Anlauf genommen mit dem Jahrestag, 25. Jahrestag, und wollen das nochmal versuchen. Und wir werden sehen, was rauskommt. Zumindestens gibt es immerhin einen Beschluss des Deutschen Bundestages aus dem Sommer, aus dem Ende Juni, dass es diese Ausstellung in Berlin als Dauerausstellung geben soll. Das Problem ist die Umsetzung, da geht es natürlich auch wieder um Geld. Wer bezahlt das? Wie viel? Ist Berlin beteiligt? Es wird hin und her geschoben, die Verantwortung, und die Zeit rennt. Und es sieht eben so aus, dass die Ausstellung dann vielleicht irgendwann stehen wird. Das wäre schade, wenn es irgendwann ist, weil dann wird die Chance des nächsten Jahres einfach vergeben. Ja, das ist erstmal zu der einen Frage, dass, also zu diesem Ereignis der Revolution, wo es unbedingt in Berlin etwas gebraucht wird. Ja, und jetzt zu dem Standort. Wir haben, Rainer Eppelmann hat das, glaube ich, vorhin gesagt, hat daran erinnert, wir haben also in Berlin die Orte der Revolution markiert, im Osten und im Westen. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber lassen wir es mal 10 Orte im Osten sein, die wichtigsten Orte der Revolution waren und die, jetzt kommt das Nächste, das Praktische der Umsetzung dazu, die relativ im Zentrum der Stadt liegen, also die leicht erreichbar sind, die sinnvoll sind. Sie können sich sicher sein, wir haben alle diese Orte geprüft und sind allen Hinweisen und Vorschlägen nachgegangen. Auch noch andere Orte, wo keine Stele steht, die geeignet wäre. Es war eine Umsetzung nicht möglich. Nun gibt es vielleicht so 5 Orte, wo ich denke, dass die ganz besonders geeignet sind. Und jetzt kommen wir mal zu dem ganz Pragmatischen. Da gibt es bei jedem Ort Vor- und Nachteile. Und die haben wir abgewogen. Und da kann man sagen, dass Lichtenberg der Ort ist, der die meisten Vorteile bietet. Also es ist ein historischer Ort. Da kann man sagen, was man will. Es gibt ein paar und der gehört dazu. Und das ist ein wichtiger historischer Ort. Das betrifft sowohl die Stürmung als auch die Folgezeit. Das ist auch wichtig von der Fehlstelle, die vorhin von Herrn Schröder, glaube ich, benannt wurde, wenn man die Zeit betrachtet nach dem 9. November, was ist 1990 passiert, dann kann man das unter anderem auch gut an diesem Ort und um den Streit um diesen Ort und was dort war und seine Geschichte festmachen. Es ist, ich sage nur ein Beispiel, wenn man sich überlegt, dass die Taxifahrer gestreikt haben, nicht weil sie, da ging es nicht um ihre sozialen Verhältnisse, sondern die wollten Aufklärung über die Stasi haben und deshalb haben sie 1990 gestreikt. Bloß mal als ein Beispiel. Der Streit in der Volkskammer brauche ich gar nicht erst erwähnen. So, also es, dieser Ort ist ein wichtiger Ort auch für diese Zeit und er hat auch noch andere Vorteile. Also für uns ganz, ganz praktische, das sind zwei Institutionen, mit denen wir inhaltlich und praktisch gut zusammenarbeiten können. Das ist eine neue Situation, die gibt es noch nicht so lange. Das ist also auch ein neuer Aspekt und das ist für uns kein unwichtiger. Und ich will auch gar nicht drum herum reden, vor Jahren gehörte ich zu denjenigen, dazu, die gesagt haben, an diesem Ort, das ist gar nicht so gut geeignet, aber das hing eben auch mit der Situation an dem Ort zusammen. Die ASTAG, das Stasi-Museum mit dem BSTU ist, denke ich, eine gute Zusammenarbeit möglich. Und jetzt kommt wieder das, wenn wir Konzepte vorlegen für eine Umsetzung für eine solche Ausstellung, dann wären wir natürlich auch immer nach dem Finanzrahmen gefragt und welche Synergieeffekte gibt es denn. Und ich kann Ihnen versprechen, in Lichtenberg gibt es mehr Synergieeffekte als an der Bornholmer Straße oder als am Alexanderplatz. Und das sind dann letztendlich Punkte, die natürlich auch wichtig sind.
Ja, vielen Dank. Also da sind jetzt eine ganze Reihe von pragmatischen Gesichtspunkten aufgezählt worden. Und ich will jetzt nur noch mal den Impuls von Hubertus Knabe von der Diskussion vorhin aufgreifen, der vorgeschlagen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Begriff Campus der Demokratie, wenn ich zitieren darf, abzurüsten. Macht es Sinn, möglicherweise einen anderen Begriff für dieses Konzept zu finden, was eher von den Funktionen, die sich dort versammeln, herdenkt und ausgeht? Oder sollte man auf diesen Begriff, einem Label, einer Setzung bestehen, der ja auch für ein gewisses Maß an Unkonkretheit sorgt oder an Fragestellungen aufwirft zumindest, wie sie hier in dem ersten Panel ja sichtbar geworden sind und durch diese kritischen Einlassungen. Also brauchen wir den Begriff, das Label Campus der Demokratie zwingend, wenn es sozusagen sichtbar solche pragmatischen Erwägungen gibt, die einfach bestimmte Funktionen an diesem Ort zusammenführen?
Also ich bin da sehr skeptisch, ob der Begriff Campus der Demokratie mehr sein kann als ein Arbeitsbegriff, um über das Thema weiterzureden. Weil, das ist auch schon gesagt worden, er ist so konkret und so allgemein, dass es gleichzeitig wenig darüber sagt, was kann ich denn dort erwarten, wenn ich als Besucher dahin gehen will. Es kann alles und nichts heißen. Und von daher würde ich an dem Begriff überhaupt nicht festhalten wollen als konkreten Namensbegriff, sondern eher eine konkrete Beschreibung vornehmen. Und Knabes Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen zeigt, das ist ein Label, was eigentlich nur eine Ortsbezeichnung ist und dass es da eine Gedenkstätte gibt. Und trotzdem gehen 350.000 Menschen im Jahr nach Hohenschönhausen in eine relativ abgelegene Situation. Oder das Dokumentationszentrum Berliner Mauer. Als wir das Gedenkstättenkonzept entwickelt haben, war die schärfste Kritik dagegen, das sei so abgelegen und unkonkret. Und jetzt haben wir 1 Million Besucher. Also das Entscheidende ist nachher, was da passiert. Und wenn es dann als Label oder als Untertitel, wobei der Untertitel gar nicht so schlecht ist unter Campus Demokratie, beschrieben wird, was man dort erwarten kann, dann wird sich das auch durchsetzen. Denn wir müssen sehen, die Besucher, wie Knabe ja auch schon sagte, machen eine bestimmte Tour durch die Stadt
Und je mehr Stationen da sind, desto größer ist die Gefahr, dass was rausfällt. Und dass sie nur wegen des Begriffes friedliche Revolution irgendwo jetzt hinfahren, ist sehr unwahrscheinlich. Das sieht man auch im NS-Bereich gespiegelt bei der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, eine der Gedenkstätte mit der geringsten Besucherzahl. Also insofern muss man auch sehen, wie kann man Dinge miteinander bündeln, um auch die Beziehungen klar zu machen, dass das Ende der Stasi eben bedingt war, auch durch die Friedliche Revolution. Und dass sich die Akten auch ergänzen und dass es nicht nur eben für die Besucher interessant ist, beides zusammenzusehen an einem Ort, sondern auch für die Forschung, dass sie nicht eben pendeln müssen zwischen einem und dem anderen Ort, sondern die Akten korrespondieren ja miteinander und nicht sieht leer, als dann die Akten zusammenzuführen, anstatt die Menschen hin und her fahren zu lassen.
Gerade in einer Stadt wie Berlin, wo es ja nun wirklich wahrlich keinen Mangel an zeitgeschichtlichen Orten, an Erinnerungsorten beider deutscher Diktaturen gibt, für wie wichtig halten Sie in diesem Zusammenhang auch, um den Besuchern in die Stadt hinein auch eine Klarheit zu schaffen, was die Menschen an den jeweiligen Orten eigentlich erwartet? Weil angesichts des Überangebots an Zeitgeschichte ist es ja wichtig, klare Begriffe zu definieren.
Also da bin ich unbedingt dafür. Das ist der Ort der Akten, der Unterlagen, der Erkenntnis über den Kampf gegen das System und über den Schutz des Systems. Und insofern ist es ein definierter Ort, wo das miteinander korrespondiert. Und wenn da noch die Bibliothek da ist und andere Serviceeinrichtungen, dann ist es der Ort, wo man sich eben über das DDR-Unterdrückungssystem von beiden Seiten informieren kann. Und deshalb ist es eine eindeutige Zuordnung und von daher auch vom Publikum nachzuvollziehen.
Siehst du das auch so, Tom?
Also ich will mal drei Aspekte nennen. Ich fange mal an mit dem, was schon viel diskutiert wurde und was auch festgeschrieben ist. Das war in der SABRO-Kommission, das ist im Gedenkstättenkonzept. Da ist die Erinnerung an Opposition und Widerstand ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist da so formuliert. Ich würde mal sagen, das ist der von den formulierten Aspekten derjenige, der aber die meisten Lücken in der Umsetzung hat, sprich auch in Berlin. Nun ist in der Beschlussempfehlung des Bundestages, den ich vorhin erwähnt habe, ist etwas Bedauerliches festzustellen. Dort ist es nämlich so, dass bis auf die Festlegung, dass es jetzt diese Ausstellung zur friedlichen Revolution als Dauerausstellung geben soll, kommen drei Begriffe überhaupt nicht vor. Das ist der Begriff Opposition, das ist der Begriff Widerstand und das ist der Begriff Revolution. Das finde ich problematisch und das ist eine, sage ich mal, starke Abweichung von der Grundidee des Gedenkstättenkonzeptes. Dann ein zweiter Aspekt, der vorhin auch schon mal angedeutet wurde. Wir haben heute bestimmte Punkte, die uns interessieren, wenn wir auf die DDR zurückkommen. Und wir haben jetzt schon gemerkt in den letzten Jahren, diese Punkte, die von Interesse sind, die werden sich ändern. Da verschiebt sich der Blickwinkel. So, und jetzt versuche ich mich mal als Prophet, muss mich da aber, glaube ich, gar nicht so weit reinlegen. Wenn ich behaupte, dass was die Stasi-Akten beispielsweise ausmacht, ist nicht nur das, was sozusagen über die aussagt, die die verfasst haben und deren Arbeit da beschrieben wird, sondern es ist auch ein wichtiger Aspekt, gegen wen hat sich das gerichtet, was ist da drinnen versteckt und was haben diese Leute getan. Und ich glaube, also diese Dokumente und dieses Thema, das wird noch viel, viel interessanter werden und auch in der Zukunft viel mehr nachgefragt werden. Jetzt kann ich das natürlich so behaupten. Ich habe aber auch ganz praktische Erlebnisse, wie alle anderen, die hier vorhin auf dem Podium waren, viele hier im Raum sitzen, wenn man sich mit jungen Leuten unterhält. Und da ist oft mal der Punkt, wenn man dann anfängt, über die DDR zu erzählen, man soll irgendwas beschreiben. Und dann kommt man an den Punkt, also ja, konnte man denn da nichts machen? Also es ist ja alles ganz weit weg und man kommt schnell an die Frage, konnte man denn da nichts machen und wer hat denn was dagegen gemacht und warum? Und Und das ist dann ein Punkt, ein Thema, ein Bereich, wo man gut anknüpfen kann. Das haben wir ja auch gemeinsam mit dieser Internetseite jugendopposition.de erfolgreich praktiziert, dass das also ein wichtiges Element ist. Und damit zusammenhängt, möchte ich gerne den Punkt schildern. Ich war jetzt in Torgau und in Tutzing an Seminaren mit Schülern die letzten Tage. Da ging es auch um die Frage, also wie knüpfe ich diese Geschichte mit den heutigen Erfahrungen und Interessen, wie bringe ich das zusammen? Und es gibt ein wunderbares Beispiel jetzt. Wir hatten die Wahlen und 89 gab es die Proteste gegen die Wahlfälschung, auch ein Auslöser der Revolution. Und wir haben angefangen, über die Wahlen in der DDR zu sprechen, wie die aussahen oder wie sie es eben nicht waren und wie das nicht funktioniert hat. Und dann haben wir im Anschluss den größten Teil darüber diskutiert, ja, wie ist es denn mit den Wahlen bei uns und heute. Also man kann darüber sehr gut Anknüpfungspunkte finden, mit jungen Leuten etwas zu erreichen. Waren sie vorher noch sehr zurückhaltend, sind sie dann regelrecht aus sich herausgegangen. Also ich denke, dass dieses Thema eine ganze Menge dafür bietet, für die Generation, die eben gerade nicht die DDR erlebt hat. Und schließlich der letzte Punkt, der dritte, das ist das Projekt, was Markus Meckel schon angesprochen hatte, dass wir das von der Havemann-Gesellschaft für unverzichtbar halten, ein Museum, eine Einrichtung hier in Berlin zu haben, die sich speziell mit dem Thema Opposition und Widerstand gegen die kommunistische Diktatur beschäftigt, die sich gerade hier in Berlin, in der geteilten Stadt, wo es also auch den Westen gab, wo es also auch die Auseinandersetzung und die Kritik und den Kampf aus dem Westen mit der Diktatur gab, also wo man sozusagen auch deutsch-deutsche Aspekte gut darstellen kann und viele andere Punkte, also ein Zentrum, das sich mit dem gesamten Zeitraum von 45 bis 89 beschäftigt. Ja. Das haben wir jetzt wieder aufgegriffen und sind damit jetzt in den letzten Tagen wieder an die Parteien herangegangen und haben da Anregungen gemacht für die Koalitionsgespräche, wenn sie dann stattfinden.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, es reicht, wenn wir an dieser Stelle eine Zäsur machen, um dann zum letzten Panel zu kommen. Hier ging es darum, Perspektiven einer zivilgesellschaftlichen Einrichtung und der Stadt auf dieses Projekt kurz auszuleuchten. Es ist eigentlich bei diesem Gespräch, wenn ich eine kurze Summe ziehen darf, auf der einen Seite festzuhalten, dass es sehr viel Pragmatik gibt, sehr viel Sachzwänge und noch die große Lücke und Zukunftsaufgabe, wie man Widerstand und Opposition in dieser Stadt und in diesem Land sachgerecht an einem dafür geeigneten Ort institutionalisiert, um den Begriff der Institutionalisierung, der ein Wesensmerkmal von Demokratien und auch ihrer Kulturtechniken ist, aufzugreifen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Tom Sello, vielen Dank, Rainer Klimke. Ich gebe das Mikrofon jetzt weiter an Uli Mehlert, der das letzte Panel moderiert.